und Kinder in ihre Gruppe gehen, sage ich an dieser Stelle ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen guten Wünsche, die mich diese Woche erreicht haben. Wer es nicht weiß, ich hatte Geburtstag am Freitag, wie etliche andere auch in dieser Woche. Ja, über viele Wege haben mich Segenswünsche erreicht, Glückwünsche erreicht, freundliche Worte, Zuspruch, Worte Gottes. Das tut gut. Geschenke haben mich erfreut oder erfreuen mich noch. Ja, ganz herzlichen Dank euch für eure Liebe und für eure Wertschätzung. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist, wenn man in so einem gewissen Alter, in so ein gewisses Alter kommt, dann hat das bestimmte Inhalte, wenn man Gratulationen empfängt. Meine Kollegen, Pastorenkollegen, die mich angerufen haben und mir gratuliert haben, teilweise mit mir angefangen haben, sind schon in Rente. Und manche sind kurz vor der Rente. Und von was sprachen sie nur? Nur von der Rente. Das fand ich nicht so gut, habe ich ihnen auch gesagt. Das ist eigentlich nicht so mein Thema. Und mehr denn je, seitdem es mir wieder gesundheitlich deutlich besser geht, weniger und weniger mein Thema. Aber das war schon so. Und einer hat mir geschrieben, das ist allerdings ein Freund von meiner Essener Zeit, also auch von ganz, ganz lange her, hat mir gratuliert und geschrieben, nur noch ein Jahr, dann sind es 65 Erdenjahre, das schaffst du auch noch. Und das fand ich gar nicht so gut. Das klang gar nicht so toll. Das schaffst du noch so, gerade eben. Also ich habe mir doch wieder innerlich ein anderes Maß gesetzt, als nur die 65 vollzukriegen, muss ich an dieser Stelle gestehen. Aber ich habe es ihm nicht übel genommen. Ich denke, positiv gedacht meinte der das nicht so. Im Sinne von, dann ist vorbei, sondern es geht weiter. Du hast Zukunft. Ja, ich bin heute Morgen sehr angesprochen. Wir haben Ermutigung. Es geschieht nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch seinen Geist. Wir haben einen lebendigen Gott, einen Gott, der wirkt. Das schon am Anfang des Gottesdienstes gesagt zu bekommen und auch als persönliche Erfahrung bezeugt zu bekommen. Wir haben das Zeugnis von Nabil, was Gott gewirkt hat, wie Gott ihm sich erschlossen hat und er in ein neues Leben hineingestellt worden ist und so weiter. Und das hat auch einen Zusammenhang oder ist ein gutes Beispiel für das, was wir auch vom Wort Gottes gleich hören werden. In einem Gespräch beschwerte sich eine Mama über die Kosten, die durch die Ansprüche ihrer Kinder entstehen. Ich dachte, dass es überholt wäre, aber ihre Kids wollten nur Markenklamotten und die hätten ihren Preis. Als Vater kenne ich aus der Vergangenheit dieses Thema und wir hatten in den berüchtigten Teenagerjahren unserer Kinder diesem Trend nicht folgen wollen und können, muss ich dazu sagen. Allerdings ist die Sache mit den Markenwaren, wenn überhaupt, dann nicht nur ein Teenager-Problem, sondern ich kenne genug Leute, da gibt es nur das Auto von der bestimmten Marke, die Angelausrüstung vom Edelanbieter, die Jacke von, ich weiß nicht, die Schuhe von, ich könnte jetzt Marken nennen, die da auftauchen. Auch wir Älteren gehen doch teilweise sehr wählerisch mit Marken um. Erzählte doch kürzlich ein Gemeindeglied, dass er nur Schokolade eines bestimmten Herstellers genießt. Schlecht für die deutsche Wirtschaft, es war Schweizer Markenschokolade. Worüber werde ich heute predigen? Ich will jetzt keine Rätselstunde machen an dieser Stelle, aber das ist ja schon die Frage. Es geht heute über Markenzeichen und über Etikette. Und ich lese uns dazu das Wort Gottes aus der Apostelgeschichte 11, die Verse 19 bis 26. Apostelgeschichte 11, 19 bis 26. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend von Kyrene, wandten sich, als sie nach Antiochien kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündigten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu folgen, treu zu bleiben. Er war ein bewährter Mann, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und er hatte einen festen Glauben. Und durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen, und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit sich nach Antiochia. Und die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Wenn man diese Geschichte hört, man braucht, denke ich, immer so ein bisschen Zeit, sich darauf einzulassen, um das wahrzunehmen, was da jetzt uns erzählt wird, was da jetzt passiert. Das ist eine Geschichte voller Dramatik. Voller Dramatik, die bedrückend sein kann. Es war jemand gestorben, zum Märtyrer geworden um Jesu Willen. Es war eine Zerstreuung passiert. Menschen wurden weggejagt, Menschen mussten flüchten. Und voller Dramatik, weil Gott so wirkte mit seinem Geist, dass sein Reich sich ausbreitete, dass Menschen gerettet wurden, viele Menschen gerettet wurden, dass neues Leben geschenkt wurde, dass wirklich was passierte, was Gott ehrt und was Menschen Heil und Hilfe Gottes schenkt. Und als ich heute Morgen das vom Nabil gehört habe, habe ich gedacht, da gibt es Parallelen, da gibt es ganz viel Ähnlichkeit damit, mit seinem Weg und mit seinem Handeln. Und das finde ich eigentlich gut, weil wir sehen, es geht. Es geht, dass Menschen, auch wenn sie aus so schwierigen Umständen kommen, an eine andere Stelle verwiesen werden, das Leben, was Gott in ihnen gezeugt hat, was Gott ihnen geschenkt hat und das ein wirkungsvolles Leben sein kann zur Ehre Gottes. In Antiochien wurden Jünger zuerst Christen genannt. Man kann jetzt sagen, wie kam es, dass ausgerechnet sie und nicht die Ur- oder Muttergemeinde in Jerusalem diesen Namen, dieses Etikett, dieses Markenzeichen aufgedrückt bekamen. Wir gehen in der Geschichte etwas zurück, um die Entstehung dieser Gemeinde in Antiochia in den Blick zu bekommen. In Jerusalem, und das will ich mal mit anderen Worten beschreiben, als das jetzt in der Bibel uns berichtet ist, da war ein Kälteeinbruch in den wunderbaren Aufbruch des Frühlings der Urgemeinde gefahren. Gegenwind, Verfolgung, Märtyrer, der charismatische Leiter Stephanus zu Tode gesteinigt. Und ich denke, diese Stichworte, die ja für konkrete Geschichte stehen, reichen, um uns zu sagen, was da los war. Ein bisschen deutlicher will ich aber noch werden. Wir können das sagen, wer sich zu Jesus bekannte, musste um sein Leben fürchten. Die Jesus-Jünger wurden regelrecht aus Jerusalem herauskatapultiert. Weil sie in der jüdischen Hauptstadt und der Umgebung nicht sicher waren, zogen viele von ihnen weiter weg. Werden uns verschiedene Orte genannt. Einige von ihnen kamen nach Antiochien, wohl in eine eher triste und unorganisierte Asylunterkunft. Und was einen dann erstaunt, wenn man das liest, und darum war ich für dieses Zeugnis von Nabil heute so froh, für seine Lebensgeschichte, die das auch bezeugt, was mich erstaunt, gejammert über ihr schreckliches Schicksal? Denkste. Und ich muss das sagen, ich kann das gut verstehen. Denn sie hatten ihre Heimat verloren, ihre Existenzgrundlage, ihre geregelten Verhältnisse. Sie mussten wieder bei Null anfangen. Und oft ging es um Großfamilien, die da vor dem Nichts standen. Und Gott hat in meinem Leben so verändernd gewirkt, dass ab dem Tag, wo ich zu Christus gehörte, Verantwortung zu meiner Einstellung, zu meiner Haltung gehörte. Vorher habe ich die nicht wahrgenommen und nicht gelebt. Wenn ich mit meiner Familie in eine Situation komme, ich habe das in meinem Herzen für sie wieder ein Zuhause zu schaffen. Mich um all das zu kümmern, dass sie einen Lebensrahmen haben, dass das alles funktioniert, dass es ihnen wieder gut geht, dass die Bedingungen des Lebens, wo Leben möglich ist, wieder da sind und gestaltet sind. Und ich denke, das ist vielen in unserem Herzen so. Das wollen wir, dafür gehen wir arbeiten, dafür setzen wir uns ein. Aber wir wissen auch, dass wir manchmal an dieser Stelle die Akzente verschieben und dass das nachher nur noch das ist, was wir tun. Und wie gesagt, man kann es verstehen, man kommt irgendwo hin, die Existenz ist zerbrochen, da guckt man erstmal, dass man seine Existenz wieder sichert. Aber dieser Erzählfaden wird uns gar nicht erzählt an dieser Geschichte. Es wird auch nicht erzählt, dass sie so beklagenswert ihre Situation nach außen getragen haben, sondern es gibt eine Lebensäußerung bei ihnen, die ganz wesentlich ist und von der wird erzählt. Und ich habe mich erinnert dann daran, an ein bisschen fernere Geschichte, als russlanddeutsche Geschwister zu uns gekommen sind, die auch alles hinter sich lassen mussten und hier angefangen haben, wieder neu angefangen haben, und die, die zu Christus gehört, denen war es ganz wichtig, weiter Jesus Christus zu bezeugen, hier für Jesus Christus zu leben, hier das ganz, ganz groß zu machen, dass sie einen lebendigen Gott haben. In ihrer Prägung, in ihrer Kultur, das war das, was sie mitgebracht haben natürlich, aber das war ihnen das erste Anliegen. Waren bereit dazu, eine lange Zeit auch unter einfachen Verhältnissen zu leben und in diesen Bedingungen ihren Weg zu gehen. Aber in diesen Bedingungen, in denen sie waren, in den äußeren, haben sie ganz wesentlich das auf ihrem Herzen gehabt, dass ihr Zeugnis von Jesus weiter Raum bekommt. Sie haben Gemeinden gegründet, sie haben die gesammelt, die zu Christus gehören, und sie haben für die, die nicht zu Christus gehören, gelebt. Ich sehe das bei Nabil, ich sehe das bei Christen, die geflüchtet sind aus den verschiedenen Ländern. In Merzig haben wir eritreische Geschwister, und die kamen und die wohnen in kleinen, ich werde bald gesagt, Löchern, die man ihnen zugewiesen hat, unter einfachsten Bedingungen. Mittlerweile haben wir manche schon geändert. Aber das Erste, als sie in unsere Gemeinde kamen, war, dass sie uns sagten, hör mal, können wir hier nicht Gottesdienste machen, wo wir eritreische Landsleute einladen? Und die haben uns auf die Spur gebracht, in ein Clearinghaus, wo junge Leute leben, in Merzig-Besseringen, da hinzugehen und da Kontakt aufzunehmen und die einzuladen für Gottesdienste in Tigrinya, für Gottesdienste, wo es dann anschließend, wie heißt das Essen, weiß ich nicht mehr, Essen aus ihrer Heimat gab und vorher aber Wort Gottes und Evangelium. Und ich finde das wunderbar. Das geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes, der uns das möglich macht, in schwierigen Bedingungen nicht die Wesentlichkeiten aus dem Blick zu verlieren, sondern dafür weiter zu leben, dafür weiter zu brennen. Also, sie mussten bei Null anfangen. Gejammer über das schreckliche Schicksal. Nein, sie lebten unter den so radikal veränderten Verhältnissen weiter als Zeugen der Gnade, als Botschafter des Evangeliums, als Begnadigte und Beauftragte Gottes. Sie bezeugten ihren Glauben an Jesus. Sie machten die Botschaft Gottes weiter hörbar. Sie suchten den Kontakt zu den Menschen. Und Leute hörten zu und wurden berührt. Und das kann ich auch bestätigen, was der Nabil erzählt, in den langen Jahren mit Menschen, die mit einem islamischen Hintergrund zu uns kommen. Da ist ganz viel zerbrochen von der religiösen Prägung, die sie haben. Und bei manchen ist das so, dass sie gemerkt haben, auf dem Abstand, das war nichts, da ist ihnen kein Gott begegnet, das ist leer geblieben in ihren Herzen, trotz der Erfüllung religiöser Pflichten. Und sie waren ganz offen. Sie waren ganz offen für das Evangelium, oder sie sind ganz offen für das Evangelium. Menschen, die kulturell entwurzelt sind, die von ihrer Heimat entwurzelt sind, Menschen, die entwurzelt sind auch aus ihrer religiösen Tradition, die sind offen, weil sie neu suchen, weil sie neu ein Fundament für ihr Leben brauchen, weil sie neu eine Mitte, einen Halt brauchen. Und die wird nicht so schnell geschaffen durch die äußeren Umstände. Da gibt es natürlich manches, die jungen Leute haben sofort Unterbringungsmöglichkeiten hier bekommen. Sie haben Betreuer an die Seite gestellt bekommen, aber wir wissen, das reicht nicht. Wir leben nicht vom Brot alleine. Und das wird auch an solchen Stellen ganz deutlich. Wir leben nicht vom Brot alleine. Wir leben nicht nur davon, dass wir eine Wohnung haben, dass wir einen Arbeitsplatz haben, dass wir in die Schule gehen können, dass wir Sprachunterricht machen. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr, dass wir wieder wissen, wir sind zu Hause, dass wir wieder wissen, wir leben nicht alleine in diesem Universum des Zufalls, sondern in der Liebe Gottes kommen wir zur Ruhe, haben wir unser Zuhause. Leute hörten zu und wurden berührt. Und hier heißt es, viele bekehrten sich und vertrauten ihr Leben Jesus Christus an. Und das Besondere war, was dann im zweiten Teil beschrieben wird, dass viele der Neugewonnenen ohne alttestamentlich jüdischen Hintergrund waren. Sie hatten keine Ahnung von dem Gott der Bibel. Als erstes hatten man den Juden, zu denen man kam, die da lebten, auch in Antiochia, in dieser Umgebung von Christus erzählt. Aber einige andere waren schon da, die hatten die weitere Perspektive Gottes. Die hatten das schon in ihrem Herzen, dass das Reich Gottes nicht da begrenzt bleibt, sondern die hatten das schon verstanden, was auch Jesus in seinen Sendungsworten gesagt hat. was an verschiedenen Stellen angestoßen war. Der Geist Gottes wirkte das, dass die Grenzen gesprengt werden. Die Geschichte, der Petrus für sich selbst mitgemacht hat, dass seine Mission ein anderes Spektrum bekommt und andere, das wirkte Gott an ganz verschiedenen Stellen, an ganz verschiedenen Menschen. Viele bekehrten sich und vertrauten ihr Leben Jesus Christus an. Aber die ohne alttestamentlich-jüdischen Hintergrund, die hatten keine Ahnung von der Bibel, das Alte Testament. Ihre religiösen Wurzeln waren aktuelle religiöse Kulte, tote Götzen und deren Verehrung. Vorher in Jerusalem waren die neuen Christen von Geburt an Juden oder vorher zum Judentum übergetretene ehemalige Heiden. Und viele der neuen Jesusleute in Antiochien bekehrten sich ohne diesen Hintergrund. Dann heißt es, die Gruppe wuchs schnell. Und Barnabas, man hatte in Jerusalem davon gehört, was da passierte. Und ich wäre gerne dabei gewesen, was das so verschiedene Gedanken ausgelöst hat. Was? Da passiert was? Da gibt es einen Aufbruch, eine Erweckung? Da kommen Menschen zu Christus? Und wir wissen schon, wie alleine die Situation schwierig war in diesem Umfeld Jerusalem. Jetzt nicht nur durch die Verfolgung, sondern auch durch die verschiedenen Prägungen, Einflüsse, die da waren. Wie man damit beschäftigt war. Auch das zu entdecken, was dieser neue Bund ist, den Gott geschaffen hat, den wir haben dürfen mit Christus in dem Zeichen seines vergossenen Blutes. Das war was anderes, das war was Neues, da war so viel in Bewegung. Und sie schickten Barnabas, ich denke grundsätzlich erstmal, um ihm zu helfen, aber wahrscheinlich auch mal, um zu gucken, wie das da so läuft, ob das da so richtig läuft. Und dann heißt es, und das wird uns erzählt, die Gemeinde wurde durch sein Wirken weiter aufgebaut und gefestigt. Und so kam es, dass ihre Mitglieder, um das verkürzt zu sagen, zum ersten Mal Christen genannt wurden. Kann man natürlich jetzt sich auch überlegen, war das ein Prädikat? War das ein Ehrenname? Kann vielleicht auch ein Spott- oder Schimpfname gewesen sein, wie wir das manchmal ja auch erleben. Aber auf jeden Fall war es der Markenname, den sie bekommen haben. Und was draufsteht, ist auch drin, kann man sagen, bei dieser Gemeinde in Antiochia. Da steht Christus drauf und da ist Christus drin. Und ich möchte das so ein bisschen in unser Blickfeld bringen. Wie kam es zu diesem Etikett, das Sie bekommen an dieser Stelle? Ganz einfach erstmal, das Evangelium von Jesus Christus war Ihr Thema. Jesus Christus war Ihr Thema. Das war ganz wesentlich, was hörbar wurde von Ihnen. Da gab es keine Irritation. Die haben nicht irgendwie von irgendeiner Konfession geredet. Die haben nicht irgendwie von irgendwo nur eine Moral geredet. Die haben von Jesus Christus geredet. Nicht von Jesus als Philosoph, Revolutionär, Weltverbesserer, den die herrschende Clique mundtot gemacht hatte. Die Flüchtlinge bezeugten den Herrn Jesus, so heißt es hier. In unserem Text steht gleich fünfmal Kyrios Jesus. Sie sprachen von Jesus als dem Herrn. Dieser Kyrios ist ein Ehrentitel, das ist nicht der Herr Kloppenburg, das ist nicht die Frau so-und-so, also einfach nur eine geschlechtliche Bezeichnung oder ein Ansprechen von einem erwachsenen Menschen. Dieses Herr steht für eine Würde, die er hat, steht für eine Autorität. Sie verkündigten Jesus als den Herrn. Sie erzählten natürlich von Bethlehem, sie erzählten von der Menschwerdung Gottes, sie erzählten vom Heiland und Retter, von der Herrlichkeit der verborgenen Welt, die zu uns kam in Jesus, die zu uns kam, um die Liebe Gottes in Wort und Tat sichtbar werden zu lassen. Sie malten Jesus vor die Augen ihrer Mitmenschen als den verheißenen König, der sein Leben für uns gab, um unsere Schuld zu bezahlen und uns mit Gott zu versöhnen. Sie bezeugten seine Auferstehung, die ihn Gottes Macht in der intensivsten Weise gezeigt hatte. Und sie erzählten von der Ausrüstung mit Kraft von Gott durch den Heiligen Geist. Wir können das sagen und so wird uns das im Text gesagt, sie erzählten alles, was Jesus Christus getan hatte und wofür er das getan hatte. Sie verkündigten ihnen das Evangelium. Das ist die Geschichte Jesu mit diesem Heilsereignis, mit seinem Sterben, mit seinem Auferstehen, mit seinen Wundern, mit seinen Zusagen, mit seinen Verheißungen, mit seiner Wirklichkeit, Sohn des lebendigen Gottes, Gott selbst. Sie erzählten, was Christus getan hatte und wofür er das getan hatte. Und ich sage das jetzt mal ganz einfach, darum blieb der Christenname an ihnen hängen. Das war ihr Thema. und nicht nur ein inhaltsleeres Thema im Sinne von irgendwelchen philosophischen Gedanken. Gut, die können auch manchmal eine gewisse Substanz haben, will ich nicht so einseitig verurteilen. Aber das ist doch klar. Wenn Menschen uns begegnen und sie merken, für den ist Jesus real. Dem brennt sein Herz. Der spricht davon in seiner Arbeitsumgebung, in seiner Alltagssituation. In seiner Gemeinde ist das das Thema, das steht immer im Mittelpunkt. Was sollen die Leute denn dann sagen? Klar können die zu manchen Wertungen kommen, kritischen und was weiß ich nicht alles, aber können das doch eigentlich nur sagen, hey, da geht es um die Marke Christus, da geht es um Jesus. Das Zweite, im Vers 21 dann heißt es, und Gott wirkte so mächtig durch sie. Die Jünger erzählten die Frohbotschaft von Jesus Christus und Gott beglaubigte ihre Berichte durch Krafttaten und deutliches Wirken. Geplagte Menschen wurden befreit. Es gab tatkräftige Hilfe für Menschen in Not. Trost erreichte niedergeschlagene Menschen. Die Barmherzigkeit Gottes wurde im Umgang sichtbar. Menschen wurden an Seele und Leib geheilt. Der auferstandene Herr Jesus wirkte. Das Königreich von Jesus Christus begann sichtbare Tatsache zu werden. Natürlich stelle ich mir, wenn ich sowas lese, sowas wahrnehme, die Frage, was ist denn so rübergekommen durch dein Leben? Was ist denn so rübergekommen durch uns als Gemeinde? Und da kann man manchmal so Schlüsse ziehen. Warum kommen manche Menschen zu uns? Weil die Schwester sie schickt, ne? So. Oder weil sie eingeladen sind und so. Aber ich bin so froh darüber, dass ich das immer wieder erlebe, dass Leute kommen, weil ihnen irgendjemand gesagt hat, geh dahin, da erfährst du Hilfe. Sogar einer meiner Söhne in schlechten Zeiten, als er nicht so mit Jesus unterwegs war, hat einem Lehrer in der Schule gesagt, der irgendwelche Probleme hat, ich weiß nicht mehr, welche Art das war, gehen Sie mal zu meinem Vater, der kann Ihnen helfen, der kennt sich mit so Typen aus. So. War jetzt ein bisschen salopp, die Aussage, aber er wusste, da ist was. Da ist nicht nur irgendwas Leeres, da ist was. Was helfen kann. So viel hat er mitgekriegt zu der Zeit und gewusst für die Menschen aus seiner Umgebung. Und immer wieder stehen Menschen vor der Tür, die sagen, ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin gescheitert. Was mache ich? Und das sind oft die menschlichen Dinge, die Ehesituation oder irgendetwas. Und sie suchen Hilfe. Und sie finden das dann gar nicht komisch und gar nicht befremdlich, wenn man von Jesus Christus spricht. Vielleicht erwarten sie das sogar. Denke ich oft. Und wenn ich ihnen dann sage, auch in diesem Zusammenhang von Jesus erzähle und dann auch ihn anbiete zu beten, merke ich, das kommt überhaupt nicht komisch. Überhaupt nicht. Das ist überhaupt keine Schwierigkeit, das ist überhaupt keine Hürde. Wissen wir, ne? Menschen, die Not haben, sind offen für das Angebot, das man ihnen macht, für den Weg, den man mit ihnen geht. Es ist eine Chance. Ich denke, wenn wir das so wahrnehmen, was da passiert ist, wir verstehen das, warum den Jesusleuten von Antiochien das Messias-Etikett oder Christus-Etikett und nicht ein anderes angehängt wurde. Dann habe ich mich natürlich gefragt, es gibt immer Beispiele, habe ich das beim letzten Mal in der Predigt ja schon deutlich gemacht, man findet eine Menge Beispiele, um sich wieder ein bisschen rauszunehmen aus den Infragestellungen, die man manchmal durchs Leben erlebt. Ne? Aber man findet natürlich auch Beispiele in seinem Erleben, die einen weiterhin in Frage stellen. Man findet Bibelworte, die einen ermutigen und sicher machen. Man findet auch Bibelworte, die einen unsicher machen. Und je mehr man weiß und erlebt hat und kennt, ne, umso mehr ist da ein Dialog unter Umständen in uns an dieser Stelle. Ich habe mich weiter gefragt, auch wenn ich erstmal sagen konnte, hey, Gott sei Dank kommen Menschen zu uns, die Hilfe von Christus wollen, weil sie mitgekriegt haben, darum geht's hier. Aber wenn ich dann trotzdem weiter frage, was kriegen wir denn für ein Etikett angehängt? Was kriegen wir denn für ein Etikett angehängt? Als wir hier auf dem Heidschock gezogen sind, vor 15 Jahren, da haben wir das nachher oft gehört, wenn ich mit jungen Leuten sprach, hier, ihr von der Baptistensekte. Ich habe mir gedacht, wir haben überhaupt kein Schild damals gehabt, dass da was vom Baptisten steht. Wir haben auch überhaupt an keiner Stelle Konfession, Benennung rausgehängt. Weil ich sage immer, dafür lebe ich nicht. Ich bin nicht Vertreter für eine Konfession oder Benennung, sondern ich bin jemand, der Christus verkündigen soll. Und nicht, dass da zentral im Mittelpunkt steht. Aber trotzdem kam das immer irgendwie. Uwe als alter Heidstocker weiß das, ne? Auch was da so im Gespräch war. Und dann hat damals der katholische Pfarrer von nebenan, der Pfarrer Lieberts, hat dann in seinem Gemeindebrief immer Artikel reingenommen, dass wir Christen sind, ganz positiv. Die Baptisten sind Christen. Dadurch wussten wir eigentlich wahrscheinlich erstmal überhaupt, dass wir Baptisten heißen. Aber dann hat er das immer reingeschrieben. Unsere Geschwister, unsere Brüder und Schwestern und so weiter. Werbeveranstaltungen auf den Heidstock für uns. Das hat das aber nicht ausgerottet, wenn man noch weiter so Gespräche hatte. Das hat das nicht ausgerottet. Ich bin vielleicht der, der die meisten Rückmeldungen mitkriegt von der Gemeinde. Für manche sind wir sicherlich suspekt als Gemeinde, weil da gab es bisher nur die Volkskirchen. Jetzt eine Freikirche, was ist das denn? Wofür ist das denn nötig? Sind das Jehovas Zeugen oder was weiß ich? Ne? Solche Dinge gibt es natürlich immer noch oder Sekt oder irgendwie. Aber wir haben bei vielen Menschen gutes Zeugnis. Wir haben bei vielen Menschen gutes Zeugnis und wir haben gutes Zeugnis auch dadurch, weil viele Menschen in irgendeiner Form direkt oder indirekt erlebt haben, dass ihnen geholfen wurde. Dass man die Tür nicht für sie zugemacht hat, dass man sich ihrer angenommen hat. Aber wir haben noch nicht so ein starkes Zeugnis, dass die Leute sagen, das sind die Christusleute. Da oben in der Neckarstraße, Ecke Klausenerstraße. Und es ist natürlich nicht schlimm, wenn wir dadurch bekannt werden, dass wir uns engagieren, dass wir dadurch bekannt werden, dass wir beim lebendigen Adventskalender einen Abend gestalten. Aber da gibt es dann schon positive Rückmeldungen. Ich treffe das Ehepaar so-und-so mit meiner Frau und sie erzählen mir, das war so gut, dass sie immer die zentrale Sache in den Mittelpunkt stellen. Auch wenn es ganz einfach nur inhaltlich rübergekommen ist, worum es eigentlich geht in der Geburt Jesu, was Gott damit eigentlich tut. Zum Beispiel bei unserem letzten lebendigen Adventskalender. Aber auch an anderen Stellen ist es genau das. Und manche Leute sagen natürlich, nee, gerade deswegen nicht. Und ich erlebe das immer wieder, dass Menschen in irgendeiner Weise mir beim Normal an ihnen vorbeigehen auf der Straße hier ihre Probleme erzählen. Manchmal kann man sofort reagieren, manchmal ist ja eine Situation, wo man keine Zeit hat und ich sage, ich rufe sie an, wir machen einen Termin oder rufen sie mich an. Und ich sehe, die Leute haben Vertrauen. Und das Vertrauen hat sicherlich damit zu tun, dass sie merken, da ist eine Substanz, da ist eine Wirklichkeit dahinter. Nicht nur, weil wir vielleicht nett sind und zugewandt sind. Aber stellt euch mal die Frage, welches Etikett bekomme ich angehängt? Vielleicht nach vielen Jahren als Nachbar, nach vielen Jahren als gegenüber Mitarbeiter, Kollege oder sowas. Welches Etikett bekomme ich angehängt? Macht dir nichts draus, wenn du der sonderbare Heilige bist. Das kann man manchmal nicht vermeiden. Da gibt es auch manchmal Spott und Hohn. Das ist auch nicht unbedingt immer ein schlechtes Signal, aber ist das nicht so? Wäre das nicht so ein Herzenswunsch? Ich möchte das Etikett tragen, nicht nur mit meinem Mund, sondern durch mein Leben, durch mein ganzes Tun, dass ich ein Mensch bin, der zu Christus gehört, der mitten in dieser Welt, die Gott ablehnt an vielen Stellen, die ihn ausgegrenzt hat, als jemand steht, für den das selbstverständlicher Teil seines Lebens ist, ein lebendiger Gott, ein Christus, der rettet und erlöst, ein Gott, der Macht hat und wirken kann und hilft. Und ich kann mich erinnern, in den Zeiten, wo ich Christ war und dann auch arbeiten war, also jetzt nicht nur in meinem Pastorenberuf, ich habe es ja an manchen Stellen dadurch ein bisschen leichter, da verbinden ja noch manche Leute etwas mit diesem Beruf auch, aber auch wenn ich da so ganz normal Kollege war unter Kollegen, dann war das immer ganz klar. Und nicht bei allen so, dass, Vorsicht, sondern ganz, ganz oft so, dass in vielen Situationen sie signalisiert haben, hör mal, was meinst du denn? Kannst mir nicht mal raten. Und ich würde sagen, da den Rat gesucht haben aus der Dimension und der lebendigen Wirklichkeit Gottes und nicht nur mein Rat. Und wir haben das erlebt, Jahre nachdem ich irgendwo gewesen bin und gearbeitet habe, kamen immer noch Lehrlinge aus den Firmen oder Mitarbeiter und Kollegen zu uns, sogar bis Norddeutschland, in unsere Pastorenstelle in Rendsburg, uns besuchen. Und das war ihnen ganz klar das Thema, das Zentrale. Und das ist, denke ich, mir wichtig. Egal, wo uns Gott hinstellt, sogar mit so einer Hintergrundsituation als Flüchtling, dass das ganz wesentlich sichtbar wird. Christ, jemand, der zu Christus gehört. Das Dritte, da heißt es im Text in Vers 23, als Barnabas die Gnade Gottes sah. An der Übersetzung heißt es, was durch die Gnade Gottes geschah. Freute er sich, wurde froh oder hier in dem Text sogar, war er glücklich. Also, das ist ja nicht nur eine Kopfsituation, froh sein. Das ist ja nicht nur ein Gedanke, oh wie schön, sondern das ist mehr, ne? Das ist tiefer, das ist auch Emotion, das ist ganzheitlicher. Freude, froh sein, glücklich sein. Du kommst dahin und du hast offene Augen dafür, was Gott tut. Und du kommst aber, muss man dazu nochmal sagen, aus einer Situation, in der das nicht so deutlich geworden ist, dass du einen lebendigen Gott hast. Flucht, Vertreibung, Not, da hat sich eine Macht gezeigt. Der Stephanus war gesteinigt worden. Sie waren hilflos dem gegenüber, was da an Bedingungen in dieser Welt ihnen begegnet war. In deine Familie, bis in deine Familie hinein. Tod von Menschen. Und trotzdem wieder erstmal das Evangelium weiter verkündigen und dann vor allen Dingen weiter jemand sein, der sieht und der erkennt und der von dem Sehen der Gnade, von dem Erleben der Gnade wieder auch in die Freude kommt. Und ich möchte das so sagen, sichtbar gewordene Gnade ist ein Markenzeichen für Christusleute. Sichtbar gewordene Gnade ist ein Markenzeichen für Christusleute. Vor vielen Jahren gab es ja eine Frau, die in einige Veranstaltungen unserer Gemeinde gekommen ist und irgendwann gab es in ihrem Leben einen Bruch, ihre Ehe zerbrach und dann gab es irgendwann auch Prozesse bezüglich des Umgangsrechts mit dem Kind, das da war. Und dann gab es so eine Situation, da kamen wir irgendwo ins Spiel. Sie hat viel von uns mitgekriegt, sie hat viel von unseren persönlichen Erfahrung mit Gott gehört und alles Mögliche. Und sie hat das früher ihrem Mann erzählt, zu Hause auch alles, was Gott in dem Leben einzelner Leute getan hatte. Und jetzt bei dieser ganzen Geschichte mit dem Umgangsrecht mit dem Kind hat ihr Mann das instrumentalisiert, was er so wusste über die Gemeinde und aufgeschrieben und seinem Anwalt gegeben und er wollte das dem Gericht vorlegen. Und der Tenor war, meine Frau geht in eine Gemeinde, wo es ehemalige Verbrecher gibt. Und dann kam sie zu mir und sagte, hey, die Situation, also ich schreibe dir was ganz Liebes für deinen Anwalt, dass er es dem Richter geben kann an dieser Stelle. Und der Tenor war, ich möchte das vereinfachen, um das nicht in Details zu erzählen, es ehrt die Kirche Jesu Christi, es ehrt die Gemeinde Gottes, wenn es hier Menschen mit Vergangenheit gibt, egal wie die Vergangenheit aussah. Es ehrt Gott, wenn es Menschen gibt, die waren mal Verbrecher. Die waren mal dies oder das. Es ehrt. Ich habe denen natürlich auch geschrieben, unser Gemeindeleiter ist leitender Ingenieur und wir haben auch Lehrer dabei und alles Mögliche und so. Aber man sieht, wir haben auch schreiende Kinder, ganz normale Familienverhältnisse. Man sieht doch gerade da die Gnade Gottes am deutlichsten in dem Kontrast. Vorher, nachher. Und den brauchen wir doch nicht verschweigen. Das ist doch, das animiert doch, das lädt doch ein, das ist doch die offene Tür des Herzens Gottes. Wenn Menschen sehen, hey, da hat Gott gewirkt und so einen Menschen hat Gott verändert. Und ich will das jetzt nicht so erzählen, so unser Triumph, aber der Richter hat das genauso gesehen. Der fand das gut. Der fand das gut, dass das so bezeugt wird. Ich weiß nicht, ob er Christ war, aber Das war kein Grund, da in diesem ganzen Rechtsstreit irgendwo der Frau den Umgang zu erschweren oder zu verbieten. Ich weiß nicht, wie es nachher jetzt weitergegangen ist in allen Einzelheiten, aber das war damals die Situation. Es ehrt uns doch, wenn als Gemeinde, es ist doch ein starkes Zeugnis als Gemeinde, wenn diese Situation Wirklichkeit ist, ein Früher und ein Heute im Leben von Menschen gibt, richtig klar und deutlich über Jahre und stabil und was weiß ich nicht alles. Die Gnade Gottes sichtbar. Gnade Gottes sichtbar. In Antiochien, der Kunst-, Handels- oder auch Laster-Metropole des Nahen Ostens geschieht ganz und gar Neues. Wo man im Normalfall zuerst an sich selbst und auf schnelles Geld verdienen und Befriedigung bedacht war, wo alles ums eigene Ego kreiste und man dem Wohl des anderen keinen und nur einen letzten Platz gab, da begann eine erstaunliche und ganz gegensätzliche Bewegung. Und ich will das wieder im Bild sprechen. Bis vor kurzem hatte der Winter geherrscht. Durch die Prachtstraßen der Großstadt pfiff ein eisiger Wind. Und jetzt ist Frühling geworden. Die Saat des Evangeliums, das die Flüchtlinge gesät haben. Die Saat des Evangeliums, das die Flüchtlinge gesät haben. Das ist die Geschichte von Antiochia. Lässt eine von Gottes und Nächstenliebe geprägte Ernte sprießen. Da wirkt Gott, da wird die Gnade sichtbar. Und wer hat die hineingetragen? Die, die nicht freiwillig aus ihrer Heimat weggegangen sind. Leute bekehren sich, so heißt es zweimal, in wachsender Zahl. Also eine dynamische Bewegung. Etwas, was das zeigt, dass es echt ist. Wir sehen im weiteren nicht gelesenen Text, Apostelgeschichte 11, Abvers 27, dass auch eine diakonische Saat aufgeht in dieser neuen Gemeinde. Sie kümmern sich sofort um die Bedürftigkeit, auch in Jerusalem zum Beispiel. Auch wieder erstaunlich. Hey Leute, brauchen wir die Kohle nicht jetzt wirklich für uns selber? Brauchen wir die bisschen, was wir vielleicht an Existenzmöglichkeit haben, nicht jetzt gerade für uns selber? Wir kommen doch gerade, haben doch alles verloren und sitzen hier und haben vielleicht gerade eben die Hütte mit ein bisschen Holz und Plastikfolie und, damals war noch ein bisschen Plastikfolie, haben uns gerade irgendwo eine einfache Lebensverhältnisse schaffen können hier. Und sie haben trotzdem ein offenes Herz für die Not anderer. Das ist für mich auch. Es geschieht nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch seinen Geist. Das ist das neue Leben, das Gott schafft. Das ist das neue Leben, das Gott schafft. Deswegen ist das kein Appell an, mach doch mal jetzt endlich, sondern wenn das bei uns nicht so ist, Herr, dann öffne ich mich dafür, dass du das tief in mein Herz senkst. Die Dankbarkeit, die Freude, dass mir das tiefer bewusst wird, was du in meinem Leben getan hast, dass ich tiefer begreife, dass ich ein Berufener und Beauftragter bin, auch durch das, was du in meinem Leben getan hast. Und dass ich sehe, du kannst mich auch so rausnehmen aus der Existenzangst, die ja begründet ist in so einer Situation, sodass ich noch geben kann, freigebig, freizügig bleibe. Das ist alles für mich Wirkung des Evangeliums, Wirkung der Gnade Gottes, Wirkung des Geistes Gottes. Noch einmal, Verlorene finden Heim, Verkrachte versöhnen sich und erleben Vergebung auf direktem Weg von der Finsternis in Gottes wunderbares Licht. Gottes Wort sagt uns, dass im Himmel, in der verborgenen Welt Gottes, wegen jedem Einzelnen, der sich zu Jesus Christus wendet, vor Freude gejubelt wird. Und solche Gnade erlebte Barnabas mehrfach. Und ich will das mal ganz salopp sagen, versteht er, dass er und die anderen Christen fast vor Freude platzten? Wenn im Himmel für jeden ein Fest gefeiert wird, der umkehrt zu Gott, dann auf Erden erkannt wird, wie die Gnade Gottes wirksam wird, an ganz, ganz vielen Dingen sichtbar wird, dann darf die Gemeinde dadurch so gestärkt, so ermutigt, so in der Freude sein. Barnabas blieb nicht hängen bei dem, was die neuen und jungen Christen eventuell noch nicht ganz richtig machten. Ich denke, die handelten in ihrer Begeisterung noch vorhandenen Unreife öfters nicht ganz lupenrein evangelikal. Das sage ich jetzt als jemand, der viele Jahre Gemeindeerfahrung hat. Er spielte nicht die fromme Feuerwehr, die löscht, wo es gar nicht nötig ist. Er sang ihre neuen Lieder mit und bestand nicht auf die Beibehaltung traditionellen jüdischen Talmudien. Der Barnabas hatte offene Augen für die Gnade Gottes. Und da habe ich auch wieder ein Stück für mich gesagt, wie redest du, wie denkst du, was bewegt dich innerlich so? Und das gehört ja dazu, dass man viele Nöte sieht und auch viele Sorgen und auch viele Sorgen und Nöte trägt mit und sich drunter stellt. Aber bin ich blind geworden für die Erfahrung, für die Sichtbarwerdung der Gnade Gottes? Ich denke, das kann immer wieder mal ein Thema sein. Das kann immer wieder mal auch sein, dass uns das in der Gemeinde fehlt. Wir bleiben dann stehen bei dem, was noch fehlt, bei den Defiziten der Geschwister, der Mitarbeiter, der Leitung, der Dienste. Wir lamentieren und jammern über das, was träge läuft, wo wir noch nicht angelangt sind, fixiert auf das Negative, gelähmt wie die Maus, der die Schlange in die Augen schaut. Wir brauchen Augen für das, was der Herr geschenkt hat und wirkt. Wir brauchen den Blick für das, wo die Gnade sichtbar wird. Und da kann ich auch sagen, habe ich einen bestimmten Vorteil natürlich gegenüber manchem anderen. Wenn man nah dran ist und mit vielen Menschen zu tun hat, sieht man, was da passiert, was Gott tut. Aber mir fällt das auf, dass es so sein kann, dass wir die gleiche Gemeinde, die gleiche Situation ganz unterschiedlich beschreiben. Dass wir sie als etwas beschreiben, danke Herr, dass du wirkst, danke, dass deine Gnade wirksam wird, danke, dass du handelst, danke, dass du Gebete hörst, danke, dass du beschenkst, danke, dass wir das eigentlich jeden Tag sagen dürfen, wir erleben, wie Gott redet und wie Gott handelt. Und ein anderer sagt, passiert nichts. Es ändert sich nichts. Gemeinde, das kann so weit gehen, dass Leute so weit gehen zu sagen, in dem und da und bei dem wird nie mehr was passieren. Fand ich früher schon immer ganz schlimm, so ein Wort über einen Menschen auszusprechen, dass nichts mehr passiert und der wird es nie kapieren und der wird nie und. Klar können wir unser Scheitern erleben. Mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Wort, mit unseren Mitteln. Aber dann ist Gott nicht am Ende. Und wir haben manchmal lange gebraucht, bis wir jubeln konnten, auch über Dinge, in die uns Gott hineingestellt hat, Lasten, die es zu tragen gab, Schwierigkeiten, die da waren. Wir sind bei manchen noch nicht am Tanzen, weil wir immer noch tragen müssen, bei manchen Lasten. Aber wir sind von Gott ermutigt, weil wir die Gnade an so vielen Stellen ganz deutlich vor unseren Augen sehen. Ganz deutlich. Manchmal ist das ein Rückblick heute Morgen. Guckt euch den Nabil an. Die Gnade Gottes wird sichtbar in seinem Leben. Oder? Guckt euch die Carmen Infa an, wie sie ermutigt wird durch Gott, durch sein Wort, wie Gottes Wort für sie lebendiges Wort wird. Ist das nicht eine Ermutigung? Ist das nicht Gnade in Aktion? Ich sehe sie regelrecht. Dieses arme kleine Mädchen da bei Globus im Baumarkt. Nein. Das wird sichtbar. Und wenn ich hier so durch die Reihen gucke, an ganz vielen Stellen wird sichtbar, was Gott im Leben eines Menschen getan hat. Das kann auch mal in Frage gestellt sein, wir können auch mal scheitern. Alles das kann das den Blick wieder von uns, das alte oder die gute Erfahrung löschen, das kann passieren. Aber gleichzeitig ist das doch eine Verheißung dafür, dass es weitergeht. Wir beten jetzt für eine Person zum Beispiel nur, der es im Moment ganz, ganz schlecht geht und wo man dann schon die Frage hat, warum Gott, wieso, wozu? Das Ganze, die ganze Zukunftsplanung ist alles zerschlagen durch die Umstände, die jetzt da sind. Und wenn ich für diese Person bete, erinnert mich Gott daran, wie lange dieser Mensch Gebetsanliegen war und dass Gott ihm begegnet ist und Gott alles das durchbrochen hat, was vorher zu war und er in die Gemeinschaft mit Gott hineingenommen war. Da war schon Gnade sichtbar. Und mir sagt das dann in meinem Herzen und in meinem Kopf, wenn Gott schon so gewirkt hat im Leben dieses Menschen, dann noch nicht, damit er keine Zukunft hat, sondern damit er Zukunft hat. Das gibt doch ein Weitergehen Gottes in dieser Richtung, ein Weiterhandeln Gottes in dieser Richtung. Auch wenn ich das jetzt nicht einordnen kann, auch wenn das jetzt eine Episode der Not in seinem Leben gibt. Gott hat schon einmal so investiert und
uns gezeigt, was er für diesen Menschen will. Und ich merke ganz viele Dinge, wenn ich die Augen aufmache für die Gnade, ermutigen mich. Und das gibt dem Gebet Zuversicht, das gibt Vertrauen. Ganz wichtige Erfahrung, ganz wichtige Erfahrung. Wir brauchen den Blick für das, wo die Gnade sichtbar wird, und davon gibt es ständig mehr, als wir ahnen. Wir müssen uns immer wieder neu den Blick dafür schenken lassen. Das ist gut und wichtig gegen deine Glaubens- und Gemeindedepression. Barnabas sah die Gnade und wurde froh. Klingt, ne, wie ein Therapieerfolg. Da stehe ich jetzt nicht, dass er traurig war. Aber es wird deutlich herausgehoben, dass er froh wurde. Gegen alles das, was... Ja, in Jerusalem hatte man Not weiterhin. Der war jetzt gekommen, die hatten noch diese bedrückende Situation. Und er sieht, hey, das Reich Gottes lässt sich dadurch nicht hindern. Unser Gott ist größer als die Widerstände, größer als die Dramatik an manchen Stellen. Und wir leben oft in dieser Spannung zwischen Mitweinen und Freuen. Und manchmal ganz dicht beieinander, ganz dicht beieinander. Gerade noch Stephanus gesteinigt, gerade noch Flucht und jetzt Erweckung und Aufbruch bei den Menschen, die beides erlebt hatten. Ich komme zum Schluss. Barnabas zog fort, Paulus zu suchen, wird uns da gesagt. Aber ich habe noch meinen Schlusssatz von Punkt 3 nicht gesagt. Barnabas sah die Gnade und wurde froh. Und wo das passiert, da bekommt man das richtige Etikett. Das sind Christusmenschen. Und Barnabas zog fort, um Paulus, oder Saulus heißt du ja da noch zu der Zeit, zu suchen. Und wir können das sagen, so in eine Kurzbeschreibung. Voll Freude kniete sich Barnabas hinein in die Aufgabe der Förderung und Ermutigung. Das entsprach seiner Begabung und dem gewachsenen Charakter. Vers 24, kurz gefasst, wird uns das gesagt. Die Erweckung breitete sich aus. Er sieht auch, dass er darin besonders in der Schulung kompetente Unterstützung braucht. Dafür sorgt er dann und sucht und holt den Saulus. Die Gemeinde platzt aus allen Nähten. Und er geht erstmal. Der Bedarf ist auf dem Höhepunkt von Weiterführung und allem Möglichen. Und er geht erstmal. Das zeigt, denke ich, seinen geistlichen Charakter. Und das hat dann auch Auswirkungen. Er nimmt sich nicht zu wichtig. Gott baut seine Gemeinde. Aber Barnabas nimmt auch gerne seinen Platz ein, wo und wie Gott es möchte. Für meine Existenz und für meine letzten Jahre auch wichtig. Muss ich auch sagen. Musste ich auch immer wieder neu begreifen. Gott baut seine Gemeinde. Gott wirkt. Und dann kann man schon mal denken, auch wegen der Umstände, Krankheit und alles, habe ich da noch einen Platz drin? Ja, da hast du deinen Platz. Und den nehme ich gerne ein. Wo und wie es Gott möchte. Aber durch die Art und Weise, wie der Barnabas seine Leiterschaft gelebt hat, und ich habe sie nur ein bisschen charakterisiert, gab es in dieser Gemeinde keinen Leiterkult. Und das überlegt auch mal nur als eine Randbemerkung. Wie viele Gemeinden sind uns nur bekannt über ihren Leiter? Da heißt es nicht, dass eine besondere geistliche Gemeinde ist, das sind wirklich Christen, die den Herrn lieb haben, sondern die Gemeinde von. Nicht von Heidstock, vom Heidstock, sondern von einer Person. Finde ich in dem Zusammenhang sehr bedenklich, muss ich sagen. Das Etikett stimmt nicht. Das Etikett stimmt nicht. Auch wenn wir, muss ich ehrlich gestehen, am liebsten dieses Etikett vielleicht hätten, wo unser Name mit draufsteht. Aber wenn das im Sinne Gottes läuft und wenn das wirkungsvoll sein soll und wenn das was mit dem Leib Christi zu tun hat und mit der Innewohnung durch seinen Geist, wenn das Gottes Werk ist, dann darf da nicht draufstehen, die Gemeinde vom dem und dem, der und der, sondern das ist das einzig richtige Etikett. Das sind Christen, das sind Christusleute. Die Jünger in Antiochien wurden nach Jesus Christus benannt, nicht nach ihrem Leiter. Wenn Jesus im Fokus ist, wenn sein Evangelium gelehrt und gelebt wird, dann haben wir zu Recht dieses wunderbare Etikett, dieses schmückende Etikett, diesen Markennamen, der Gott ehrt. Und das wünsche ich mir, dass wir so heißen, die Christusleute auf dem Heidstock. Und da, wo wir wohnen, die Christusleute in der Zollstockstraße, die Christusleute in der Richard-Dingsbums-Straße, ich weiß nicht, wo wir überall wohnen, Senator, genau, irgendwo sowas war das, Straße und in Menninger Straße und wie die alle heißen. Und da dürfen wir für beten, dass Gott unser Weg und unser Zeugnis damit glaubwürdig macht, dass Menschen Jesus Christus erkennen. Amen.